RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Der digitale Euro soll schneller kommen, hieß es in den Schlagzeilen der letzten Wochen. Aber was ist das eigentlich, der digitale Euro? Woher kommt der? Für wen ist der? Und was bringt der uns? Oder auch, brauchen wir den überhaupt? Oder ist der am Ende vielleicht sogar schädlich? Alles Fragen, die wir heute klären wollen. Mein Name ist Sascha Hingst und damit herzlich willkommen beim RBB 24 Inforadio Forum. Wir sind hier heute in Berlin beim Verbraucherzentrale Bundesverband und neben mir sitzt dessen Vorständin Ramona Popp, flankiert von Kolja Gabriel vom Bundesverband Deutscher Banken, er ist dort Geschäftsführer. Und aus dem Bundestag dabei ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Armand Zorn, und zu guter Letzt Johannes Beermann, der zuletzt im Vorstand der Bundesbank mit genau diesem digitalen Euro auch befasst war. Tja, und außerdem war er da, der Johannes Beermann, zuständig für das Bargeld. Und deshalb, Herr Beermann, fangen wir mal mit der Frage an, die die meisten ja haben, wenn sie digitaler Euro hören. Soll damit das Bargeld abgeschafft werden?
Das Bargeld wird nie abgeschafft. Also es ist eine Ergänzung, denn über 90% der Leute können sich ein Leben ohne Bargeld gar nicht vorstellen. Also die jüngsten Erhebungen der Bundesbank sagen, der Wert ist von 97 auf 94 zurückgegangen, aber das ist nicht möglich. Das heißt, es ist nicht alternativ, sondern es ist kumulativ. Das heißt, neben dem ganz normalen Geldschein, neben der Münze, die Sie haben, haben Sie eben auf einmal eine Wallet oder haben einen Token, wo dann eben ein digitaler Zahlencode drauf ist, in den also ein Geldschein oder eine Münze übersetzt wurde.
Da müssen wir das ein bisschen vertiefen, was das eigentlich genau ist für die, die es noch nicht kennen, Herr Gabriel. Wenn ich bei Ihnen ein Konto habe, bei einer Ihrer Banken, dann habe ich ja auch schon Geld digital irgendwo, habe eine App und so weiter. Was ist denn das Besondere an einem digitalen Euro? Ist das nicht das Gleiche, was ich ohnehin schon habe?
Also wir müssen schon unterscheiden zwischen Bargeld, was von der Zentralbank letztlich ausgegeben wird, und dem digitalen Zentralbankgeld, was dann mit dem digitalen Euro käme. Tatsächlich soll der Verbraucher am Schluss eine Wahlmöglichkeit haben, mit welchem Zahlungsmittel er dann bezahlt. Der Verbraucher hat jetzt schon die Möglichkeit, auch Online-Zahlungsmittel zu nutzen. Das heißt also, ich kann mit meinem Smartphone bezahlen oder ich kann auch über den Computer Zahlungsprozesse auslösen. Und da wird vielen Verbrauchern nicht bewusst, dass sie auf der einen Seite halt mit den klassischen Bargeld hinterlegten Konto dann bezahlen und dass sie künftig auch die Möglichkeit hätten, dann halt neben dem Bargeld auch einen digitalen Euro zu nutzen. Und da stellt sich dann halt tatsächlich die Frage, braucht der Verbraucher das? Wo ist der Grund für ein digitales Zentralbankgeld?
Ja, da können wir ja drüber reden, über den Grund. Also irgendjemand muss ja mal den Gedanken gehabt haben, Herr Beermann. Gibt es eigentlich irgendjemanden, dem man sagen kann, die waren die Ersten, die EZB, die Europäische und die Bundesbank, weiß ich nicht?
Also im Zweifel sagt jeder, er war der Erste. Sondern das sind einfach, eine Idee ist reif, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und da wir in einer digitalen Welt leben, denkt man natürlich darüber nach, welche Prozesse man eben auch in einen digitalen Prozess, der für uns ja mittlerweile zum täglichen Leben gehört, wie man das überführen kann. Und so hat man also schon sehr früh, hat man darüber nachgedacht, wie können wir eigentlich damit umgehen, wie Herr Gabriel vorhin sagte, das Zentralbankgeld, denn das ist der Geldschein, den wir alle in der Tasche haben. Das ist das, was da von der Zentralbank ausgegeben wird, also das ist gültige Währung. Die Banken kreieren ihr eigenes Geld, das merken wir gar nicht, wie Gabriel vorhin gesagt hat, aber eben auch mal zu sagen, neben der Form von Zentralbankgeld, was der Normalverbraucher eben nur in Form von Scheinen hat, auch mal digitales Zentralbankgeld zu bekommen, was also tatsächlich dann das Vertrauen des Staates besitzt und was die Zentralbank ausgibt. Und darüber hat man nachgedacht und da geht es dann viel um Technik, da geht es viel um Prozesse, da geht es um die Frage von Geschäftsmodellen, haben wir das als Verbraucher in der Tasche oder sind Händler, die da also miteinander umgehen. Es sind ganz, ganz viele Fragen, die sich da stellen und vor allem wir Deutschen zeichnen uns ja dadurch aus, dass wir vor allem die Fragen versuchen zu beantworten, die vielleicht gar nicht gestellt werden, aber zumindest nicht so relevant sind, dann dauert es ein bisschen länger. Aber dann haben wir alle auch ein gutes Gefühl.
Wobei für die Geschwindigkeit an der Stelle wir Deutschen, glaube ich, Herr Zorn, gar nicht zuständig sind, weil es macht ja nicht der Bundestag oder die Bundesbank, sondern es macht das Eurosystem und im Zweifel die Europäische Kommission. Haben wir Deutschen da überhaupt einen Einfluss drauf?
Ja, zunächst will ich sagen, dass wir mehrheitlich auch das Projekt begrüßen. Wir haben im Deutschen Bundestag mehrere Debatten darüber geführt, obwohl wir da nicht federführend sind, und stellen alle miteinander fest, dass unsere Welt sich ändert, das Bezahlsystem ändert sich, auch das Verhalten von Konsumentinnen und Konsumenten verändert sich. Und spätestens seitdem wir einige privaten Anbieter hatten, die eine eigene Währung auf den Weg gebracht haben, spätestens als wir den Moment hatten, wo einige Staaten den Bitcoin zur Währung erklärt haben, gab es doch einen Auftrag an den Staat, an die Europäische Union und entsprechend die EZB, darüber nachzudenken, ob ein Zentralbankgeld die Lösung sein kann. Und deswegen haben wir auch im Deutschen Bundestag durchaus mehrere Debatten dazu gehabt. Aber ich will gestehen, so richtig federführend sind wir dabei nicht. Aber es wird spätestens, wenn es dann konkret wird, wenn es um die Umsetzung wird, wird es ja auf europäischer Ebene über das Europäische Parlament, über den Trilog und über die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten selbstverständlich auch eine demokratische, legitimierte Beteiligung geben.
Reden wir mal erstmal über die Chancen, über die möglichen Vorteile, die in sowas drinstecken können, Frau Popp. Wenn ich als Verbraucher heutzutage mein Geld auf der Bank habe, dann liegt da ja nicht physisch mein Bargeld irgendwo im Tresor. Und wenn es der Bank jetzt mal angenommen schlecht ginge und die Bankensicherung nicht greifen würde, dann ist es irgendwie ja theoretisch auch möglicherweise weg. Haben wir ja bei der großen Bankenkrise alle viel drüber nachgedacht damals. Bei so einem Digitalgeld, das direkt von der EZB wäre, wäre das ja nicht so. Das wäre ja wirklich immer noch da und es wäre immer noch meins. Steckt da nicht für einen Verbraucher zum Beispiel auch ein echter Vorteil drin?
Also wir gucken natürlich auch sehr gespannt auf die Entwicklung und sehen da auch durchaus viele, viele Chancen. Ist ja gerade schon gesagt worden, vor allem die Deutschen, die Menschen mögen das Bargeld, weil es bestimmte Eigenschaften hat, die das Digitale nicht hat. Es ist anonym, ich kann es relativ schnell zücken, ich kann es schnell verwenden, es schützt die Privatsphäre etc. Und das natürlich ins Digitale zu übersetzen, weil wir alle immer digitaler leben, das wäre natürlich ein toller Schritt, wenn man diese Eigenschaften mitnimmt des Bargeldes tatsächlich und eben nicht das hat, was wir derzeit im Digitalen haben. Wir sind abhängig von einigen wenigen Zahlungsdienstleistern. Auch dort wäre das Thema der europäischen Souveränität nochmal ein wichtiges zu diskutieren. Und wir haben es ja, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche gesehen, als bei PayPal Sicherungen nicht funktioniert haben, dass dann plötzlich das Chaos herrscht im digitalen Bezahlen. Und ich glaube, sozusagen die Frage, welches Geld wo abfließen sollte, ist immer noch nicht ganz zugeordnet bei PayPal. Da hat man die große Abhängigkeit gesehen von eben einzelnen großen Zahlungsdienstleistern, fast monopolistisch sind. Insofern gucken wir auf diese Entwicklung, sehen die Chancen, eben das Bargeld quasi ins Digitale zu übersetzen. Und wenn das gelingt, dass eben das einfach zu handhaben ist, dass die Privatsphäre gewahrt wird, dass das vielleicht sogar offline funktioniert. Manche erinnern sich, wir hatten, glaube ich, im letzten Jahr so einen Ausfall dieser Zahlungsterminals, was Drogeriemarktketten und Supermärkte betroffen hat und plötzlich saßen alle auf dem Trockenen. Wäre auch gut, in solchen Zeiten, wo wir über Infrastrukturrisiken etc. sprechen, auch was zu haben, was vielleicht offline funktioniert, wirklich wie das Bargeld, aber eben tatsächlich dann auch ein digitales Format ist, was dann auch von der Zentralbank dann eben abgesichert ist. Das wäre charmant, aber das ist alles natürlich noch ein weiter Entwicklungsweg, muss man ehrlicherweise sagen. Und zum Schluss wird es halt eben sein, wie immer im Leben, wenn es genutzt wird von den Menschen, wird es angenommen. Oder wenn es zu komplex ist, dann wird es leider, fürchte ich, nicht angenommen. Also muss man wirklich an dieser Entwicklung arbeiten, dass es wirklich handhabbar ist und ja, easy zu benutzen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, es sind jetzt schon viele Argumente pro und auch teilweise contra genannt worden. Aus unserer Sicht kommt es am Ende darauf an, dass alle Beteiligten hier auch etwas davon haben. Das sind die Verbraucher, das sind die Händler, aber es sind auch die Banken. Und man muss schon sehen, dass die Einführung von so einem digitalen Euro ein erheblicher Eingriff auch in den Markt. Und wir haben im Moment eine Situation, wo wir zum Beispiel für die Verbraucher auch viele Möglichkeiten haben. Also wir haben das Bargeld genannt. Wir haben aber natürlich auch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Kartenzahlungen zu wählen. Da gibt es nationale Lösungen, da gibt es europäische Lösungen, auch internationale Lösungen, wo wir schauen müssen, dass dieser Wettbewerb auch funktioniert. Das Gleiche gilt jetzt für Online-Bezahlverfahren. PayPal wurde genannt, aber es gibt natürlich auch auf europäischer Ebene jetzt Initiativen wie die European Payment Initiative mit Vero. Es gibt in Südeuropa auch die Alternative mit der Euro Payment Alliance, wo verschiedene Länder sich zusammengetan haben, wie Spanien zum Beispiel mit Bizum.
Also wo man praktisch zu diesen großen Zahlungsanbietern wie PayPal einen Gegenpol bilden will. Ne?
Genau, was im Aufbau begriffen ist. Und jetzt kommt zusätzlich noch der digitale Euro. Und all das kostet Geld. All das bindet Kapazitäten. Und deswegen sind wir der Meinung, dass wenn es einen digitalen Euro geben soll, dass der auf bestehenden Infrastrukturen auch aufbaut. Weil das gilt halt für den Händler, der dann auch entsprechend die Möglichkeiten schaffen muss, um so einen digitalen Euro auch annehmen zu können. Wir reden dann ja auch schnell von Annahmepflicht. Beim Bargeld ist das letztlich so geregelt, aber man muss das dann halt auch schauen, wie es beim digitalen Euro dann geregelt ist. Und das gilt auch für die Banken, die einen erheblichen Investitionsaufwand haben, um dann diese Infrastruktur bieten zu können. Und deswegen glauben wir, dass man da auch auf bestehenden Infrastrukturen aufbauen sollte.
Ich habe tatsächlich die Punkte, die Sie angesprochen haben, alle auf meinem Zettel. Wird die aber noch ein Stück hinten anstellen, weil ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr noch erstmal erklären, wie wir überhaupt auf den Gedanken kommen, sowas einzuführen. Also sprich, worin liegen die erhofften Vorteile, um dann darüber zu diskutieren, in der Ausgestaltung kriegen wir die auch wirklich und welche Risiken stehen dem gegenüber. Mhm. Aber Sie haben, Frau Popp, angesprochen, die Vorteile des Bargelds. Wir können die ja mal durchdeklinieren und mal gucken, inwieweit wir die beim digitalen Euro wiederfinden. Also nehmen wir mal Portabilität, also dass ich ihn überall hin mitnehmen kann. Das dürfte wahrscheinlich einfach sein, aber da kommt schon die erste kleine Einschränkung. Was mache ich denn, wenn mein Handy leer ist? Oder wenn ich Stromausfall habe? Hatten wir gerade in Berlin. Was passiert denn dann?
Naja, beim Stromausfall, wenn es ja eine Offline-Lösung gibt, dann würde das ja immer noch funktionieren. Und ich finde, ja, wir müssen uns sehr nah am Bargeld orientieren, aber selbstverständlich wird ein digitales Zentralbankgeld nicht dieselben Voraussetzungen erfüllen wie Bargeld, weil das eben entsprechend nicht bar ist. Deswegen finde ich schon, dass das nicht die Messlatte sein kann. Und vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir immer wieder sagen, das ist komplementär. Es geht nicht darum, Bargeld zu ersetzen, sondern es ist stets komplementär. Und ich glaube, dass dann der Vorteil darin liegt, auch aus einer Verbraucherperspektive zu sagen, das ist eine sichere Bezahlform, wo der Wert meiner Währung, der Wert meines Geldes immer stabil ist. Und wo ich auch keine externen Anbieter habe, wir hatten ja vor ein paar Wochen das Beispiel aus Portugal, wo es einen Stromausfall gegeben hat und plötzlich über mehrere Stunden Menschen einfach nicht mehr auch bezahlen konnten. Und so ein Szenario wäre entsprechend mit einem digitalen Euro nicht vorstellbar. Und erst recht, wenn wir diese Offline-Lösung hinkriegen, ist es auch eine Frage von Inklusion. Das ist auch eine Frage von Barrieren, die wir beseitigen würden. Deswegen finde ich, müssen wir, wenn es darum geht, über den digitalen Euro zu reden, finde ich, ist das Thema Privatsphäre, Schutz der Privatheit extrem wichtig, weil das auch die Grundlage ist für das Vertrauen. Und ich finde letztendlich auch die Souveränitätsfragen, die dadurch entstehen, die ich gerade genannt habe, auch für wichtig. Und wenn wir beides als komplementär begreifen, dann kriegen wir sehr viele Argumente, warum das Sinn macht.
Ich würde vielleicht noch eins hinzufügen, dass kein Geschäftsmodell dahinter ist. Wir sehen ja, dass die großen Zahlungsdienstleister ja zunehmend dazu übergehen, ich sage jetzt mal so ein bisschen alltagstauglich, Banken zu werden. Also ne, Buy Now Pay Later anbieten. Also es sind keine reinen Zahlungsdienstleister mehr, sondern versuchen eben auch in das Bankgeschäft einzusteigen, Kredite anzubieten, Kleinstkredite. Das wird sich irgendwann ausweiten, sodass die Menschen auf so einer Rutschbahn sind, dass sie gar nicht mehr wissen, ist das ein reiner Zahlungsdienstleister oder hat er ein Geschäftsmodell und will noch mal Geld mit mir machen zusätzlich. Das wäre ein weiterer Vorteil eben eines digitalen Euro, dass man weiß, da ist keiner dahinter, der irgendwie auch noch was anderes mit mir vorhat, Geld verdienen will, mir einen Kredit andrehen will. Demnächst kommt eine Versicherung dazu. Also das wäre, glaube ich, ein weiterer Vorteil, den man jetzt einfach aufgrund der aktuellen Entwicklung mal hinzufügen könnte.
Und ich bezahle auch nicht mit Daten.
Ja.
Das heißt also, wir haben ja Währung, also Scheine, Münzen sind ja Fiat-Währungen. Das heißt, die Leute haben das Vertrauen zum Staat, der das Bargeld ausgibt und sagt, der Staat geht damit vernünftig um. Der Druck von Banknoten kostet den Verbraucher keinen Pfennig. Verteilung von Banknoten wird von den Banken im Wesentlichen übernommen. Da geht es dann schon wieder los, was völlig zu Recht ist. Denn ohne das Bankensystem würde das Gesamtsystem nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen auch Geld, was also die Privatbanken schaffen, was sie organisieren, damit es schnell genug tatsächlich in der Lage ist, auf die Straße zu kommen. Und was beim digitalen Euro passiert, das wird sein, eine Spiegelung des Geldscheins, auch zum Beispiel völlig energiefrei in einem Token oder vielleicht auf einer Karte, die man unter Umständen dann auch schon miteinander, ohne dass man Energie braucht, austauschen kann. Aber eben der Staat steht dahinter. Es ist Zentralbankgeld, es ist, wenn Sie so wollen, ein Geldschein übersetzt in eine Zahlenreihe. Das heißt, der alte Satz, nur Bares ist Wahres, wird ergänzt um auch Digitales. ist Wahres. Und damit haben wir also dann entsprechend ein Pendant, was unabhängig ist von den Geschäftsmodellen, die also die Banken dann da draufsetzen.
Und was den Zentralbanken natürlich auch die Möglichkeit gibt, dass sie das steuern können, so wie sie auch jetzt den Kurs des Euros stützen oder was auch immer können, könnten sie das wahrscheinlich bei digitalem Geld dann auch. Also sprich, der Staat kann weiter Geldpolitik machen, was ihn ja entgleiten würde, wenn alles nur noch mit Krypto von Privatwährungen funktionieren würde. Ne?
Jetzt mache ich das, was ich ungern mache, lieber Herr Hinks, ich widerspreche dem Moderator.
Oh, immer zu.
Der Staat macht keine Geldpolitik, sondern das weiß er Zorn, sondern das hat er den Zentralbanken übertragen wegen der Unabhängigkeit. Das heißt, das, was da passiert ist, es wird nicht zusätzliches Geld unkontrolliert von den Zentralbanken, also in dem Fall von der EZB geschaffen, was dann zur Inflation führt, sondern es gibt lediglich einen anderen Zugang als nur über das gedruckte Geld zu der Geldmenge, die die EZB als Geldmenge und um die Inflation zu steuern eingesetzt hat. Das heißt, wenn Sie so wollen, es bleibt also eine Palette, die also gedruckt irgendwo bei der Bundesbank im Keller liegt, an Bargeldscheinen, bleibt da stehen und dafür werden dann eben Token ausgegeben, die das dann ersetzen. Also die Geldmenge verändert sich nicht, denn man muss die Steuerung der Technik von der Geldmengensteuerung und Inflation streng getrennt halten.
Aber das heißt, Sie behalten die Oberhoheit über die Inflationssteuerung?
Lassen Sie mich eine Sekunde bei dem Gedanken verweilen. Ja, die Zentralbanken haben,
soweit sie sie noch haben. Ja.
Wobei da auch es interessant ist, wie unterschiedlich Staaten und Märkte auf dieses Thema zugehen. Wir in Europa diskutieren jetzt, dass es also die Möglichkeit geben muss, auch eine digitale Währung, ein digitales Zentralbankgeld zu haben. In den USA sieht man das anders. Dort sieht man einen funktionierenden Zahlungsverkehrsmarkt mit Anbietern, die tatsächlich auch global Standards gesetzt haben, sei es im Kartenbereich oder auch in Online-Bezahlverfahren. Und von daher sieht man da überhaupt nicht die Notwendigkeit, hier zusätzlich noch ein staatliches, von den Zentralbanken letztlich ausgegebenes Geld zu generieren. Und wir glauben auch, dass wir natürlich noch auf dem Weg sind, um dann auch europaweit Zahlungslösungen anzubieten, die dann für die Verbraucher auch attraktiv sind, die für die Händler auch attraktiv sind, wo wir auch im internationalen Wettbewerb am Schluss bestehen können. Im Moment haben wir sehr gut funktionierende nationale Lösungen. Wir haben ja schon ein paar Namen auch genannt. Also die Girocard zum Beispiel in Deutschland funktioniert sehr gut, ist bei Händlern beliebt, ist auch bei Verbrauchern beliebt. Die Frage ist, wie man sowas halt weiter ausbauen kann, weiterentwickeln kann, auch auf einer europäischen Ebene letztlich dann am Schluss nutzen kann. Aber aus unserer Sicht sollte man hier auch mehr die Märkte machen lassen. Und da soll es natürlich Wettbewerb geben, damit da
muss
es
ich auch mal reinhaken,
die Player interessant.
Ich würde auch
muss ich Ihnen eine Frage stellen. Ich kann das gut nachvollziehen, was Sie sagen. Allerdings ist es nicht so, dass man den Märkten sehr lange gesagt hat, Mensch, versuch doch mal jenseits der amerikanischen Zahlungsdienstleister was aufzubauen. Und es hat nie geklappt.
Das ist völlig richtig, dass es dann in der Vergangenheit immer mal wieder Ansätze gab, die dann nicht geflogen sind. Aber jetzt haben wir halt tatsächlich auch dank des digitalen Euro und der ganzen Debatte, die darum entsteht und auch der ganzen Konsequenzen. Ich hatte ja das Thema Kosten und Bindung von Kapazitäten in den Banken angesprochen, dass man jetzt schaut, dass man wirklich auch das mit europäischen Lösungen ernst meint und da auch Geld in die Hand nimmt, damit es dann am Ende fliegt. Sind alle dabei? Nein. Aber es wird etwas, was tatsächlich wächst und wo immer mehr auch mitmachen, seien es einzelne Märkte, Banken, verschiedene Zahlungsdienstleister. Und von daher ist das eine ermutigende Entwicklung, die den Verbrauchern, aber auch den Händlern viele neue Möglichkeiten bietet.
Das widerspricht sich ja vielleicht auch gar nicht. Also ich hätte die Frage auch gestellt, warum ist das nicht schon früher passiert? Jetzt haben wir natürlich einen gesamten politischen Kontext, in dem wir darüber sprechen, dass wir eben europäische Souveränität im Digitalen brauchen, auf vielen Feldern. Das ist auch eins davon, der Zahlungsverkehr sicherlich. Aber es schließt sich ja vielleicht auch gar nicht aus. Also ne, es macht so ein bisschen jetzt den Eindruck, oh, jetzt müssen wir als Banken etwas organisieren, weil der digitale Euro vielleicht ein bisschen auch eine Konkurrenz wird. belebt ja vielleicht auch das Geschäft an der Stelle. Also ne, ich würde das gar nicht gegeneinander diskutieren. Die Banken bauen Systeme auf, aber der digitale Euro ist eben dann doch mit den Vorteilen, wenn das gelingt, möglichst viel von dem, was das Bargeld ausmacht, eben und vor allem natürlich die Frage eben der Privatsphäre eine wichtige, der Anonymität, des Offline-Nutzens, wenn es das gelingt, zu übernehmen ins Digitale, da wäre das natürlich ein Gewinn. Aber es lebt und fällt mit der Frage, ob es wirklich handhabbar ist zum Schluss. Wenn Ihr Zahlungssystem dann irgendwie einfach handhabbarer ist, dann werden es die Leute einfach schneller nutzen. Da sind wir einfach gespannt.
Das teile ich. Ich meine, wenn man jetzt die digitalen Bezahlsysteme sich anschaut, die großen, die den Markt dominieren, ob das jetzt PayPal ist, ob das Visa, Mastercard ist, dann ist es ja, weil das sehr bequem ist und sehr praktikabel ist. Deswegen haben die sich auch so unfassbar durchgesetzt. Und ich finde schon, aus einer staatlichen Perspektive, als jemand, der als Abgeordneter gewählt wurde, habe ich auch eine Verantwortung, es zu garantieren, dass wir da nicht in Risiken hineinlaufen. Und nun gab es, glaube ich, vor ein paar Jahren gewisse Szenarien, die sich kein Mensch hätte vorstellen können. Aber ich bin jetzt nur seit 4 Jahren Abgeordneter und habe schon so viel erlebt, dass ich nichts mehr ausschließen mag. Und deswegen halte ich das schon für auch eine Frage von...
Sie sprechen das, das muss man vielleicht übersetzen, Sie sprechen das zum Beispiel europäisch-amerikanische Verhältnis an. Und
ja,
dass beispielsweise neulich die USA dafür gesorgt hat, dass jemand, der in Europa, ich glaube, beim Internationalen Gerichtshof war es, von Zahlungsströmen ausgeschlossen wird aus politischen Gründen. Das könnte natürlich auch passieren in einem größeren Maßstab, wenn sich das Verhältnis weiter verschlechtern würde. Ne?
In der Tat, das ist zumindest nicht ausgeschlossen. Und ich finde selbst die Tatsache, dass es im Raum steht, macht uns ja schon schwach. Das ist ja machtpolitisch ein Faktor. Und deswegen hätte ich gerne die Situation, wo wir eine europäische Souveränität haben, wo wir eine deutsche Souveränität haben und diese Abhängigkeit reduzieren können. Wie gesagt, das ist keine Pflicht. Am Ende soll der Verbraucher, wollen die Verbraucherinnen und Verbraucher die Wahlfreiheit haben. Und am Ende wird sich das beste System durchsetzen. Aber diese Möglichkeit zu haben, würde aus meiner Sicht, würde aus unserer Sicht einen entscheidenden Switch, ein Gamechanger sein, und deswegen sprechen alle Argumente dafür. Die Kostenfrage haben Sie erwähnt, die sind natürlich auch da. Und ich finde aber auch, wir müssen auch es auch einfach mal ausprobieren. Ehrlich. Also wir sind jetzt nicht bekannt dafür, dass wir vieles ausprobieren. Aber ich finde, wir haben mit dem digitalen Euro die Gelegenheit, sowohl im Wholesale-Bereich als auch im Retail-Bereich einiges auszuprobieren, weil in dem Ökosystem entstehen ja auch viele Innovationen auf dem Weg dorthin. Wird ja auch tatsächlich für die Wirtschaft, für die Banken sehr viele neue Erkenntnisse, neue Geschäftsmodelle, neue Innovationen entstehen. Deswegen befürworten wir das und sind der Meinung, wir müssen da genauso weitermachen. Auch wenn wir international beobachten, dass einige, die am Anfang genauso eifrig waren, jetzt einen anderen Weg eingeschlagen haben. Aber ich glaube, das schadet es mal nicht, wenn Europa ausnahmsweise in digitalen Sachen, die in dem Bereich vorgeht. Das werden wir sicherlich nicht bereuen.
War das, Herr Beermann, in den Diskussionen, die Sie hatten innerhalb der Bundesbank, auch mit Ihren europäischen Kollegen, dann EZB und so weiter, auch ein Argument, dass man gesagt hat, wir müssen als Europäer einfach souverän bleiben, und selbst wenn das Ding am Ende keiner benutzt, Hauptsache wir haben es erstmal, um sicher auf der sicheren Seite zu sein?
Ja. Also da bin ich euren Zorn dankbar. Das ist das, was genau dahinter steckt. Wir tendieren immer dazu, so abzuwägen und zu sagen, sind am Ende des Tages die Chancen und die Risiken, wie sieht das aus? Wenn wir die Chance nicht nutzen, machen wir einen Fehler. Denn das ist eine ganz einfache Berechnung. Wenn wir tatsächlich mit der Souveränität, die auch Frau Popp angesprochen hat, mit der Frage, wie entwickelt sich Europa weiter in Sachen Bankenunion, wenn wir ein solches Instrument haben, ja, wenn sich da die Chancen realisieren, dann sind wir ganz weit vorne. Also immer noch ist der US-Dollar die Weltwährung. Also da müssen wir auch sehen, dass am Eurowesen die Welt nicht genesen wird. Das werden wir nicht umdrehen, egal wer in den USA regiert. Aber wir haben die Chance, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Denn das, was schlimmstenfalls passieren kann, ist, und da bin ich bei Herrn Gabriel, dass der Verbraucher sagt, hallo, ich habe hier meine Debitkarte, ich habe hier meine Kreditkarte und jetzt habe ich eine weitere Karte von der Bundesbank. Das ist mir alles zu kompliziert. Wird alles immer dicker bei mir im Portemonnaie und ich brauche doch eigentlich nur Bargeld, weil das ist das, was ich immer an der Kasse ausgebe, und das andere benutze ich nicht. Ja, was passiert dann? Dann wird unter Umständen der Endverbraucher sagen, also das ist nicht mein Ding. Hatten wir übrigens schon mal mit der Bezahlkarte. Da kann sich kaum noch jemand dran erinnern, aber es gab mal Karten, die wurden aufgeladen. Ne? Also das hat sich nicht durchgesetzt. Auf der anderen Seite, die Älteren sind keine hier im Raum, aber ich erinnere mich noch an den Euro-Scheck. oder wenn wir in Urlaub gefahren sind, an die Traveler-Schecks, gibt es auch alles nicht mehr. Also das ist eine solche Veränderung. Und wenn wir diese Chance nicht nutzen und die Entwicklungskosten, also auf der staatlichen Seite lese ich immer Zahlen, also auf der Zentralbankenseite mit 1,2 Millionen für ganz Europa, sind überschaubar. Wir sollten uns die Chance erhalten.
Frau Popp, Sie haben vorhin ja schon gesagt, dass so ein digitaler Euro im Idealfall auch die Vorteile des Bargelds mitbringen sollte. Ein so ein Vorteil des Bargelds ist die sogenannte Anonymität. Mein Bargeld, wenn ich das irgendjemand anders gebe, weiß keiner, dass ich es vorher gehabt habe. Das ist beim digitalen Euro womöglich nicht so.
Das wäre schade, würde ich mal sagen. Also wir kennen die Themen rund ums Bargeld, natürlich die Frage eben von Geldwäsche etc. Aber trotzdem, es ist und es bleibt einfach ein Vorteil, dass niemand genau nachverfolgen kann, dass Frau Popp sich morgens um 7.50 Uhr einen Kaffee gekauft hat und in welchem Café sie das getan hat, sie danach mit einem vielleicht Carsharing-Auto zur Arbeit gefahren ist. So, also dass man eben diese Datenspuren nicht hinterlegt. Und das ist eben das mit dem Bargeld tatsächlich nicht der Fall. Es ist wirklich einer der Hauptvorteile des Bargeldes tatsächlich. Ich habe sie in der Tasche, ich kann es einfach ausgeben, ich kann es gedankenlos ausgeben, keiner weiß davon. Aber ich habe das auch so verstanden, dass es halt eben nicht nur eine Frage ist für Verbraucher und Verbraucher, sondern wirklich auch der großen Souveränität. Man kann es auch als Backup im Zweifel auch nur haben. Man muss es ja nicht täglich benutzen. Aber es braucht diese Vorteile, damit es angenommen wird. Sonst ist es tatsächlich eine weitere Karte in meinem Portemonnaie oder eine weitere App auf meinem Handy, die immer weiter nach hinten rutscht, wenn es halt genauso ist wie alle anderen oder sogar noch schwerer zu handhaben.
Ich glaube ja, dass genau dieser Punkt, diese Anonymität, also diese Frage, kann niemand sehen, wann ich wo bezahlt habe und was ich mit dem Geld gemacht habe, dass das eines der Hauptvertrauenselemente in Geld ist. Und es heißt aber, es je nach technischer Ausgestaltung, Herr Beermann, dass es sein könnte, dass die EZB dann eben die Zahlungsströme doch nachträglich verfolgen kann. Ist das so?
Nein, das wäre ein schwerer Vertrauensverlust. Denn genau das ist das, was Bargeld, und wenn ich den digitalen Euro als kumulativ zum Bargeld verstehe, was die beiden von anderen Geschäftsmodellen unterscheidet. Die anderen Geschäftsmodelle sind in Ordnung, denn dadurch haben wir Informationen, dadurch kriegen wir Versicherungen angeboten und das ist nichts Schlechtes. Aber ich kann genau diese Eigenschaft, die Sie beschreiben, der Anonymität, die muss ich zwingend beibehalten. Und das haben wir beim Bargeld ja auch. Wenn Sie sich mal die Scheine anschauen, da sind auch so Ziffern drauf. Also es wäre überhaupt gar kein Problem, jetzt also die entsprechenden Ziffern immer mal wieder zu checken und zu sagen, wo ist denn der Geldschein? Jetzt macht man nicht. Der Verbraucher hat da auch Vertrauen zu. Und das, was ich glaube, auch was auch wichtig ist im Gegensatz zum unbaren Zahlungsverkehr, wenn ich den digitalen Euro als baren Zahlungsverkehr begreife, mit der Übergabe des Geldes, also von einem zum anderen, also Sie, Herr Hingst, halten mir Ihren Token hin, ich halte meinen Token dagegen, dann geht das Geld rüber, ist das Geschäft abgeschlossen. Ne, da können Sie nicht mehr anschließend kommen und sagen, naja, also Beermann hat den nächsten Auto verkauft, was nicht funktioniert, jetzt stoppen wir erstmal alles. Sondern das ist wie beim Bargeld, ne, Ware gegen Geld, aus dem Kopf raus, Geschäft hat sich erledigt. Das ist in der täglichen Praxis ein wahnsinniger Vorteil.
Wobei man trotzdem auch schauen muss, was es dann halt noch für weitere Wirkungen geben kann. Und das Thema Geldwäschebekämpfung und auch Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung sollte man da auch im Hinterkopf behalten. Das heißt also, ich sehe den Punkt und das ist ja auch eine große Diskussion, was die Anonymität angeht. Aber auch beim Bargeld wird natürlich geschaut, wie diese Bargeldverläufe dann sind. Die Banken sind aufgefordert, wenn es auffällige Kontobewegungen zum Beispiel gibt, das auch zu melden. Also wir müssen schon sehen, dass da der Rechtsrahmen dann auch weiter gewahrt wird und dass man dafür dann auch Regelungen trifft. Das kann man durch bestimmte Rahmenbedingungen auch vorsehen. Haltelimits werden ja zum Beispiel auch diskutiert. Das hat noch ganz andere Aspekte, die dadurch dann halt auch mit abgedeckt werden. Aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die man schon auch führen muss.
Man muss die Diskussion führen. Wir haben ja auch inzwischen dort viel gemacht. Wir haben eine Bargeldobergrenze, wir haben verschiedene europäische Regelungen, wir haben in anderen europäischen Ländern haben wir sehr viel geringere Bargeldobergrenzen, in Jugoslawien oder Ex-Jugoslawien, Kroatien beispielsweise liegt die bei 500 Euro. Wie wir wissen, ist das ein praktisch kriminalitätsfreies Land. Das heißt, da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, was da ist. Also wir müssen sehen, dass wir da Maß und Mitte halten. Und es werden natürlich die Regeln, die jetzt schon da sind beim Bargeld, werden natürlich da übertragen, aber auch nicht mehr. Mehr würde ich nicht machen.
Man spürt in unserer Runde, dass die Skepsis insbesondere aus der Richtung Finanzindustrie hier größer ist, in dem Fall vertreten von Herrn Gabriel. Sie haben eingangs ja auch gesagt, man muss aufpassen, welche Wirkungen das hat. Und auch das müssen wir vielleicht mal übersetzen. Wenn ich eine Bank nehme, dann hat die ja verschiedene Quellen von Einnahmen. Eine Quelle von Einnahmen ist, Menschen geben ihnen ihr Geld zur Einlagerung. Und solange das Geld bei Ihnen liegt, können Sie damit arbeiten, können Sie also Geld verdienen. Vielleicht kriegen Sie sogar noch eine Kontoführungsgebühr. Und wenn ich jetzt einen digitalen Euro habe, dann könnte ich das Geld ja auch direkt auf dem oft jetzt schon angesprochenen Token, also wenn man so will, direkt bei der EZB parken. Dann hätte ich vielleicht nicht mehr so viel Interesse daran, mein Geld bei Ihnen bei der Bank hinzulegen. Ist das der Hauptfaktor, der Ihnen Sorgen macht?
Also es sind verschiedene Aspekte, die Sorgen bereiten. Wir hatten über das Thema Kosten und Kapazitätsbindung eben ja schon gesprochen. Aber das, was Sie jetzt spezifisch ansprechen, ist die Menge an Geld, die eine Bank dann auch zur Verfügung hat, aufgrund von Einlagen, die dann halt auch als Kredite wieder ausgegeben werden können. Und das ist dann unter diesem Thema Credit Crunch, dass damit gegebenenfalls auch die Kreditvergabe beschränkt sein kann. Das ist ein Faktor, den man auch berücksichtigen muss. Ein weiteres Thema ist die Finanzstabilität. Das heißt, wenn es dann auch mal zu Schieflagen in der Finanzwirtschaft kommt, dass dann die Verbraucher auch schneller die Möglichkeit haben, dann sich zum Beispiel in den digitalen Euro zu flüchten, was in einzelnen Fällen bei Banken dann auch nochmal zu einer größeren Krise führen können.
Der berühmte Bankrun, wenn alle ihre Einlagen zurückhaben wollen.
Ja. Den gibt es aber im Zweifel auch ohne digitalen Euro.
Den gibt es natürlich, diese Bilder kennen wir vor den Geldautomaten. Die Schlangen, das haben wir zuletzt in den USA gesehen, als die Regionalbanken dann unter Druck gekommen sind. Sowas würde sich dann aber nochmal verstärken. Das heißt also, dass es da dann halt noch schnellere Effekte gibt, die, seien sie berechtigt oder nicht, dass das Vertrauen in einzelne Institute verloren gegangen ist, dann aber dazu sorgen, dass es natürlich auch Ansteckungseffekte gibt bei anderen Banken, die vielleicht überhaupt nicht diese Probleme haben, aber dann am Schluss dazu führen können, dass ein ganzes System auch ins Wanken kommt. Und das müssen wir vermeiden. Und deswegen gibt es halt diese Debatte um Haltelimits, dass man den digitalen Euro, wie er dann halt auch von Verbrauchern genutzt werden kann, auf eine Summe X begrenzt.
Also ich finde, da muss man unterscheiden. Es gibt diese Krisensituation, da teile ich Ihre Bedenken im Hinblick auf Finanzmarktstabilität, da teile ich die absolut. Aber in einer normalen Situation fehlt mir die Vorstellungskraft in einer Gesellschaft wie die unsere, wo alle sagen, ich nehme mein gesamtes Geld, was ich auf mein Konto habe, und schiebe mir das rüber ins Token oder ins digitale Eurokonto. Ich glaube, das wird einfach nicht passieren, weil wir als Gesellschaft doch anders ticken und weil wir auch die Statistiken, die genannt wurden, 94% Bargeldliebe ist immer noch vorhanden, sage ich mal. Deswegen halte ich das schon für ein Szenario, den ich nicht für wahrscheinlich halte. Im Krisenfall ja, aber wie Sie auch gesagt haben, gibt es Überhaltelimiten oder aber auch über die Möglichkeit eines schnellen Eingriffs der EZB könnte man sogar noch viel schneller reagieren als in der analogen Geld, in der analogen Welt mit Bargeld. Deswegen würde ich sagen, wenn wir das parallel sehen wollen zum Bargeld, die Risiken sind da, die sind ein bisschen anders, aber das sind auch Herausforderungen, die wir jetzt schon erleben. Und mein Vorschlag wäre zu denken, wie kann man das in eine zunehmend digitale Welt auch entsprechend umsetzen und nicht versuchen, eins zu eins die Lösung, die wir aus einer digitalen Welt vielleicht kennen, aus einer analogen Welt, Entschuldigung, in eine digitale Welt rüberzubringen. Und ich denke, zumindest so wie es gerade konzipiert wird, sehe ich da sehr viel Möglichkeit, über Haltelimits, über schnelle Einwirkungen dafür zu sorgen, dass auch Finanzmarktstabilität auch gesichert wird, auch im Krisenfall.
Haltelimits, muss man vielleicht sagen, wird diskutiert, dass Endverbraucher, so normale Menschen sozusagen, bis zu, glaube ich, 3.000 ist eine Zahl, die ihr gerade diskutiert.
500, also zwischen 500 und 3.000 Euro, das ist im Moment der Diskussionsstand.
Die man also als digitalen Euro halten könnte. Nun gibt es ja den digitalen Euro in zwei Ausfertigungen in der Idee her, also einmal für den Endverbraucher, aber einmal auch für die Unternehmen, also für Geschäfte zwischen Unternehmen. Da kann es so ein Haltelimit natürlich nicht geben, ne? Weil wenn ich eine Maschine für 500.000 verkaufe, kann ich ja nicht nur 3.000 mit digitalem Euro bezahlen.
Ne? Da wird man schon dann mal genauer hinschauen müssen, weil im Zweifel sind nicht die armen Verbraucher und Verbraucher mit ihren dann doch Kleckerbeträgen diejenigen, die...
Das ist genau das, meine ich. Also wenn die großen Unternehmen dann
tatsächlich im Zweifel im B2B-Geschäft passieren dann sehr viel schneller größere Transaktionen. Also beim Thema Haltelimits muss man einfach mal genauer hinschauen. Ich würde sagen, die Regeln des Bargeldes übertragen auf den digitalen Euro, das würde glaube ich, für Akzeptanz sorgen, weil da wieder neue Regeln und vielleicht restriktiveres erfindet, könnte es schwierig werden. Ich sage es nur vorsichtig.
Also schwierig werden, Frau Popp, und vor allem, wenn man es weitermacht, dann sind wir wieder in die Diskussionen drin, was ist mit Datenschutz. Also ich glaube, wir sind gut beraten, tatsächlich nicht Bares, nicht nur Bares ist Wahres, sondern auch Digitales ist Wahres. Das also versuchen, parallel zu setzen. Ich glaube, worauf es aber dann einfach eben auch ankommt, und das haben wir vorhin ja schon angesprochen, das ist einfach die Funktionalität einer solchen Grenze. Ne? Die Panik wurde angesprochen, Finanzstabilität. Das ist bei Wirtschaftsunternehmen ist das weniger so. Also die Wirtschaftsunternehmen sind da weniger anfällig. Ich bin bei Herrn Zorn. Also ich habe den Echtfall gehabt zu Corona-Beginn, als ich Bargeldvorstand war. Sie werden sich nicht mehr erinnern, aber da hieß es auch, jetzt gehen alle an die Bankautomaten und holen sich das Geld daraus, denn man weiß ja nicht, was kommt. Nichts ist passiert, sondern der Deutsche hat so viel aus seiner Vergangenheit gelernt und die Deutsche auch und alle, die hier wohnen, alle Einwohner in Deutschland, die sagen, kommt mal immer mit der Ruhe, wir haben ein stabiles Bankensystem. Mir macht mehr Sorge, dass man die Geschäftsmodelle, dass man die also sauber miteinander verbindet. Das heißt, dass jeder eben auf den digitalen Euro ein Geschäftsmodell aufsetzen kann, mit dem er auch noch Geld verdient. Die Neutralität des Staates, die muss bestehen bleiben, aber dann muss man eben mit den Akteuren, muss man eben dafür sorgen, dass jetzt nicht disruptiv auf einmal, ich sag mal, die Deutsche Bundesbank 84 Millionen Konten anlegt und dann also Herr Hengst und Herr Beermann sich gegenseitig dann also das Geld ohne Beteiligung der Bank dann also rüberschieben. Also das, glaube ich, ist ein Szenario, das geht nicht.
Und die Kosten vermutlich, weil ich glaube mal, da rollt ja auf die Beteiligten, also in dem Fall vor allem dann auch auf die Banken beim Ausrollen des digitalen Euros vermutlich auch eine gewisse Kostenlawine zu. Ne?
Dann natürlich laufen Kosten zu, aber dafür werden ja auch Leistungen erbracht. Also das ist ja ein Vorteil, dass wir das Geld bei der Bank einzahlen können und nicht am Anfang.
Gut, aber die müssen
am
Geld
Anfang
damit
des Monats verdienen. Das ist, ja, deswegen ja, weil sie dafür Leistungen erbringen.
Also ich glaube, das kommt immer noch zu kurz. Wir müssen hier sehen, dass wir einen funktionierenden Markt haben und dass wir jetzt einen öffentlichen Akteur haben, der erheblich in diesen Markt eingreift. Die verschiedenen Wirkungen hatten wir eben schon mal dargestellt. Und das ist tatsächlich die große Frage, ob man das wirklich braucht. Also es gibt verschiedene Argumente, die Souveränität wurde ja eben genannt, aber auch da gibt es marktwirtschaftliche Lösungen, die da mithalten können. Und von daher bin ich da nach wie vor kritisch. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass die EZB und dass die Nationalbanken da eng mit den Stakeholdern, mit den Beteiligten zusammenarbeiten. In unserem Interesse sind es vor allem unsere Mitgliedsinstitute, die Banken, aber natürlich auch die Verbraucher und die Händler, die hier ein Wort mitzureden haben. Und dass man dann am Ende eine Lösung findet, plus X, in dem Fall einen digitalen Euro, der aber halt dann so gestaltet ist, dass er dann auch auf der einen Seite marktgängig ist, aber dann auch keine so großen Zusatzkosten verursacht, dass er dann halt nicht attraktiv ist. Und das darf man auch nicht vergessen. Wir hatten eben ja darüber gesprochen, was es für Varianten geben muss. Bargeld zum Beispiel. Aber seit Corona sehen wir halt einen Rückgang der Bargeldnutzung. Wir sind mittlerweile so bei 50% im Handel, wo dann halt noch Bargeld zum Einsatz kommt. Auch da werden die verschiedenen Alternativen immer attraktiver, sei es die Kartenzahlung, sei es irgendwelche Online-Verfahren. Und da soll auch der Kunde drüber dann entscheiden können, welches Zahlungsmittel er am Ende nutzt. Aber was man nicht vergessen darf, das wird alles parallel zur Verfügung gestellt. Und dann kommt noch der digitale Euro on top.
Vielleicht mal eine Frage, wenn ich darf, Herr Gabriel. Bringt der digitale Euro auch nicht neue Geschäftsmodelle und Einsparungspotenzial für die Finanzinstitute?
Also wenn man das zusammen angeht, ja. Beim Wholesale digitalen Euro sind wir in einem anderen Bereich unterwegs. Da geht es um Abwicklung zwischen Banken und da hat tatsächlich die Variante ein sehr großes Potenzial. Das begrüßen wir sehr. Dass da auch interessanterweise EZB mit den verschiedenen Nationalbanken zusammenarbeitet. Und da gibt es erste Pilotprojekte, wo es Modelle gab von der Bundesbank, der Banque de France und auch Banca d'Italia. Das ist also wirklich toll zu sehen, wie man da grenzüberschreitend zusammenarbeitet und innovative Lösungen dann auch findet. Aber das ist eine ganz andere Baustelle als, sagen wir mal, der Verbraucher digitale Euro, über den wir hier hauptsächlich diskutieren. Und da glauben wir halt, wenn es dann auch um diese Verbraucher Produkte geht, dass da die Banken die besseren Player sind. Wir glauben, dass die Märkte hier mehr Innovationen dann auch zustande bekommen als öffentliche Akteure. Also es kann nicht die Aufgabe letztlich der EZB sein, hier Produkte auf den Markt zu werfen.
Genau, aber die Frage ist genau tatsächlich, meinen Sie jetzt Geschäftsmodell digitale Euro oder meinen Sie sozusagen Ihre Zahlungssysteme, die Sie gerade entwickeln?
Also wir glauben sowieso, dass unsere Zahlungssysteme, die existieren, aber die auch weiterentwickelt werden, die dann, ich sprach ja von den europaweiten Lösungen, die dann künftig möglich sein sollen, dass das etwas ist, was dann auch schon den Bedarf auch deckt. Das heißt also, wo sich dann wiederum die Frage stellt, ob wir den digitalen Euro überhaupt noch brauchen. Aber dass wir auch glauben, wenn der digitale Euro kommt, dann soll er auf dem aufbauen, was es schon gibt. Das heißt also in Zusammenarbeit auch mit den Banken, weil wir ja zum Beispiel mit den Händlern eine funktionierende Infrastruktur haben.
Nun ist der digitale Euro ja noch ein paar Tage hin. Also ich glaube jetzt als Einführungsdatum denkt man über 2028, 2029, 2030. Also wenn Sie jetzt sagen, das können wir besser, das Zahlungssystem als Bankensystem, hätten Sie ja genügend Zeit noch, genau das unter Beweis zu stellen. Oder anders ausgedrückt, wenn wir 2028 feststellen, dass das Zahlungssystem der europäischen Banken so gut geworden ist, dass wir da eine echte Konkurrenz zu PayPal, Visa und Mastercard haben, dann könnten die den digitalen Euro doch immer noch abblasen.
Also die Hoffnung stirbt zuletzt, aber nein, wir müssen ja realistisch sein. Der digitale Euro ist aufgesetzt von der EZB. Man diskutiert jetzt über den Rechtsrahmen. Der Rechtsrahmen braucht noch etwas Zeit. Die Entscheidung über die Einführung des digitalen Euro wollte die EZB eigentlich schon im Herbst treffen. Das wird sich jetzt verzögern. Deswegen ist also das von Ihnen genannte Datum 2029, 2030 ein realistischeres Szenario. Und bis dahin hat die europäische Bankenwirtschaft in der Tat Zeit, dann auch zu beweisen, dass die europäischen Zahlungsinitiativen, aber auch die nationalen Systeme, die zusammengeführt werden können, eine Alternative dann auch wirklich darstellen.
Vielleicht ist der Druck des digitalen Euros ja dann sogar ganz gut, die Banken da so ein bisschen zu beschleunigen, weil über die vergangenen 10, 15 Jahre hat es ja nicht ganz so gut geklappt.
Das ist völlig richtig, aber wir dürfen das nicht vergessen. Das ist alles mit Kosten verbunden und das bindet Kapazitäten in den Häusern. Und das trägt auch dazu bei, dass also die Innovationskraft dann auch im internationalen Vergleich abnimmt, weil ich dann halt noch on top den digitalen Euro mit abbilde.
Jetzt wird es ein Dialog zwischen uns, aber ich muss trotzdem an der Stelle nachfragen, aber wären die Kosten nicht viel schlimmer, wenn Sie langfristig die Zahlungsflüsse alle an Ihre großen amerikanischen Mitbewerber aus der Hand geben?
Darf ich vielleicht nur anfügen, es scheint ja Geschäftsmodelle zu geben, die funktionieren. Also es ist ja nicht nur mit Kosten offensichtlich verbunden. Manche verdienen damit ja auch Geld. Ich frage mich dann ja auch, warum kann man an diesem Kuchen ja nicht partizipieren? Es geht ja nicht nur darum, europäische Souveränität durchzudeklinieren, sondern wirklich auch im Zweifel eben auch Geschäftsmodell zu entwickeln und Geld zu verdienen.
Und das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, Frau Popp. Wenn wir uns jetzt nur auf Drittanbieter, also auf Anbieter einlassen aus Drittstaaten, die können eine Zeit lang ganz günstig sein, aber dann können sie auch plötzlich die Preise anziehen. Und plötzlich ist der Verbraucher, ist der Händler, die Banken wären dann außen vor, wenn es dann halt nur, also die europäischen Banken, wenn es dann nur noch Anbieter aus Drittstaaten gäbe. Und dann wird das plötzlich erheblich teurer. Oder wir hatten dieses Szenario, es könnte auch geopolitische Gründe geben, dass man einfach diese Dienstleistung gar nicht mehr anbietet. Und dass man dann halt auch unter Druck gerät, was dann halt verschiedenste negative Auswirkungen haben könnte. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir dann auch auf dem europäischen Markt Alternativen entwickeln, die am Ende hoffentlich innovativer und kostengünstiger sind und dadurch halt auch attraktiver im Markt.
Herr Zorn, die deutsche Politik kann vieles davon nicht beeinflussen, aber was sie beeinflussen können, ist die deutsche Öffentlichkeit. Ja. Und die haben wir schon häufig gehört, hängt am Bargeld, das ist auch gut so, aber können Sie die trotzdem auch dafür begeistern, zusätzlich andere Formen, eben wie zum Beispiel den digitalen Euro, auch mitzubenutzen?
Das müssen wir und das werden wir auch. Und ich finde, das fängt damit an, dass wir immer bei jeder Diskussion klar machen, dass der digitale Euro nicht da ist, um Bargeld zu ersetzen, sondern dass es kumulativ ist, dass es komplementär ist. Ich glaube, das muss in jede Debatte wirklich ankommen. Und der zweite Punkt, den wir auch herausgearbeitet haben, und das ist auch ein Unterschied zu den verschiedenen Lösungen, die die Finanzwirtschaft entwickeln kann, die Frage der Anonymität. Weil selbst wenn Sie Lösungen entwickeln, die die Fragen von Bequemheit, die Fragen von Zugang, die Fragen von Kosten und so weiter und so fort abholen können, ist dann die Frage immer noch Anonymität. Ich weiß, sie ist eher beim digitalen Euro gegeben als bei privaten Anbietern. Und deswegen sind das aus meiner Sicht zwei wesentliche Faktoren, die dafür sorgen sollten, dass die öffentliche Debatte anders geführt wird. Und ich will immer wieder auf die Vorteile verweisen. Und ich finde, dass wir als Gesellschaft in den letzten Jahren in Sachen Veränderung immer sehr, sehr scheu und sehr, sehr zurückhaltend waren. Und hier haben wir eine Innovation, eine Veränderung, die wir auf den Weg bringen wollen, ohne das alte System komplett abzuschaffen. Das ist nicht so, als ob wir sagen, beim Bürgeramt kann man keine Anträge mehr in Person stellen. Also es geht nicht darum, dass wir das Rathaus komplett dicht machen und ab jetzt nur noch online, sondern wir sagen, das Rathaus bleibt da. Ihr könnt jeden Tag immer noch dorthin gehen, ihr könnt immer noch anrufen und ihr habt zusätzlich die Möglichkeit von, egal wo auch immer, entsprechend eure Anträge zu stellen. Deswegen erkenne ich da für jeden Verbraucher und Verbraucherin einen Mehrwert. Und darüber hinaus, letzter Satz, ist, dass wir ja in Sachen neue Geschäftsmodelle eigentlich noch gar nicht wissen, was da auf uns kommt. Das ist so eine Kiste, so eine Schatzkiste, wo wir auf dem Weg dorthin tatsächlich noch so viel Neues entdecken werden, dass ich mir sicher bin, dass nicht nur die Finanzwirtschaft, sondern die Wirtschaft allgemein und dann letztendlich auch die Gesellschaft davon profitieren kann.
So wie ich gerade gefragt habe, ob die Politik da genügend Einfluss hat, Frau Popp, als Verbraucherschützer ist man natürlich immer zunächst mal regional stark, dann ist man vielleicht als Bundesverband stark, aber das ist ein europäisches Thema. Hat der Verbraucherschutz da genügend Einfluss darauf, wie der digitale Euro ausgestaltet wird?
Wir sind ja auch in Brüssel präsent und stark. Es gibt eine europäische Organisation, die gerade just demnächst eine Studie veröffentlichen wird, wie die Menschen den digitalen Euro sehen. Also wir sind da auch durchaus mitten in der Diskussion. Wir haben herausgefunden, dass rund die Hälfte der Menschen schon mal was davon gehört haben, aber sie können damit wenig verbinden. Das heißt, es gibt noch viel Möglichkeiten tatsächlich, nicht nur darüber zu sprechen, sondern den Menschen das nahezubringen, das Projekt. Da würde ich auch zu raten, da sind wir auch bereit mitzumachen. Deswegen diskutieren wir heute auch hier, weil wir ein Interesse daran haben, eben, dass die Vorteile des Bargeldes ins Digitale übersetzt werden, dass wir tatsächlich mit dem digitalen Euro etwas Handhabbares bekommen, etwas, was, wie Sie richtig sagen, alle auch mitnimmt und inkludiert. Also die Offline-Variante wäre da wichtig beispielsweise und tatsächlich die Privatsphäre geschützt wird. Da diskutieren wir gerne mit und freuen uns umso mehr, wenn unsere Vorschläge gehört werden, weil zum Schluss die Verbraucherinnen und Verbraucher das nutzen sollen. Und wenn sie das links liegen lassen, weil es just another Zahlungsdienstleister ist, dann ist nicht viel mit gewonnen. Also es gibt noch viel Gestaltungsraum und wir machen da gerne mit. Und wir werden auch gehört in Brüssel und auch hier habe ich den Eindruck.
Herr Beermann, ganz kurz. Ich hab eingangs gesagt, Sie waren bei der Bundesbank zuständig dafür, unter anderem diesen digitalen Euro sozusagen mitzuentwickeln. Jetzt sind Sie ja nicht mehr bei der Bundesbank, da können Sie vielleicht freier reden. Glauben Sie daran, dass der 2030 da ist und auch wirklich so ausgestaltet ist, dass er sinnvoll von allen genutzt werden kann?
Also Glauben durch Sonntags in der Kirche. Das andere, das ist keine Frage des Glaubens, sondern der Prozess wurde ja sehr früh aufgesetzt. Und man hat ihn immer weiter verschoben, weil einfach ein Diskussionsbedarf da ist. Man muss es erklären, man muss den Leuten, und da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie eine solche Sendung machen, muss erklären, was ein digitaler Euro ist. Man muss mit den Banken darüber reden. Ja? Auch da ist ein Diskussionsprozess entstanden. Ganz zu Anfang haben die Banken gesagt, das ist ja wunderbar, dann kriegen wir also noch mehr Zentralbankgeld und können noch mehr Kredite. Es hat sich alles ein Stück geändert. Ich glaube, dass es wichtiger ist, das gründlich zu diskutieren und einen breiten Konsens zu finden, auch die Politik, die sich jetzt aufgeschaltet hat. Und wir zorn kenntnisreich die Diskussion für die Verbraucherschützer, wie Frau Popp, die sagen, wie kommen wir als Verbraucher da? Also mit lang. Ich glaube, das lohnt sich, ob das dann ja früher oder ein Jahr später kommt. Wie gesagt, wenn wir auf die Konkurrenten gucken in die USA, die schaffen es mit Sicherheit nicht vor 2030, 35, wenn überhaupt. Auch die Briten sind nicht in der Lage, das zu machen. Also insofern, ich hoffe, dass 2030, dass der Prozess dann beendet ist. Er muss halt irgendwann muss man eine Entscheidung treffen. Irgendwann muss man sagen, jetzt reicht's auch. Ja, und das hoffe ich, dass das jetzt passiert.
Hier reicht es jetzt gewissermaßen auch, weil nämlich die Zeit rum ist. Herr Beermann, Frau Popp, Herr Zorn, Herr Gabriel, vielen herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren und Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio. vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.